Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Es war ja eine relativ kurze. Wer von euch musste am Freitag arbeiten? Okay, doch einige, aber doch viele hatten frei. Genau, jetzt ist meine Präsentation da. Und zwar ist das ja mit Himmelfahrt so eine Sache. Also wir haben diesen Feiertag, aber ist es irgendwie der, zu dem wir wahrscheinlich nicht so viel Bezug haben, weil er halt mitten in der Woche liegt und für die meisten Leute ist es halt einfache 4-Tage-Wochenende und wir wissen ja selber, dass es für viele auch einfacher Tag ist, wo man sich mal richtig betrinken kann und nicht über die Konsequenzen nachdenken muss. Und ja, und gleichzeitig ist Himmelfahrt, ja, wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, also steht ja da drin, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und darum soll es uns heute ein bisschen gehen, einfach, dass wir uns mal ein paar Gedanken machen über das Thema von Himmelfahrt. Carissa und ich waren Anfang des Monats in Italien und wir waren auch in Mailand und haben das Kloster besucht, wo das letzte Abendmahl auf die Wand gemalt ist. Und deswegen sind jetzt alle meine Bilder für den Vortrag davon. Letztes Abendmahl ist ja noch ein Stück hin bis zur Himmelfahrt, aber es nimmt uns schon mit hinein in diese Abfolge von verschiedenen Ereignissen ringsrum um Ostern. Warte mal, geht's jetzt? Ja. Und zwar geht die ganze Abfolge ja los mit Ostern und dann weiter über Himmelfahrt, Pfingsten und dann den Ausblick auf die Wiederkunft von Jesus. Und Himmelfahrt ist halt der Feiertag, also der zum Beispiel auch nur von Lukas erwähnt wird. Also einmal im Evangelium, am Ende vom Lukas-Evangelium, am Anfang von der Apostelgeschichte. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das steht auch noch im Markus-Evangelium, da sind wir mittendrin im größten Textproblem vom Neuen Testament, weil man nicht so genau weiß, wo das Ende herkommt, weil in den ältesten Handschriften ist es nicht drin. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, es steht nur bei Lukas. Und es gibt auch keine Prophetie aus dem Alten Testament über die Himmelfahrt von Jesus. Es gibt zwei Verse in dem Psalmen, die man so interpretieren könnte, als wären sie über die Himmelfahrt, aber man weiß es nicht ganz genau. Und Himmelfahrt ist auch ein christlicher Feiertag, der nicht auf einem jüdischen Feiertag basiert. Denn wir haben Ostern und das ist zusammengekoppelt mit dem Pessachfest, ja, also dem Karfreitag, der Tag der Vorbereitung fürs Pessachfest und dann der Samstag selber, das Pessachfest, wo alle ruhen, alle feiern und dann ist Jesus am Tag danach auferstanden. Dann haben wir 40 Tage bis zur Himmelfahrt und hier sehen wir, also am Anfang vom Wirken von Jesus haben wir die 40 Tage in der Wüste, die Versuchungszeit und am Ende vom Wirken von Jesus haben wir wieder 40 Tage, diese Zeit, wo Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern erschienen ist, mit ihnen geredet hat und am Ende davon steht die Himmelfahrt. Und dann haben wir 10 Tage bis zu Pfingsten. Und Pfingsten basiert auf dem Wochenfest. Das sind 7 mal 7 Tage nach Ostern. Ja, das wären 49 Tage, das ist der Samstag vor Pfingsten und dann der 50. Tag ist dann das jüdische Wochenfest, an dem dann Pfingsten stattgefunden hat. Und also das heißt, ihr seht, wir sind so in einem Abschnitt von verschiedenen Festtagen und letzten Endes mündet das dann in Pfingsten und auch hin auf diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt, auf diesen Tag, ja, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt für unseren Himmelfahrtstag habe ich gedacht, also lass uns mal darüber nachdenken, was bedeutet das denn eigentlich für die Jünger? Denn die sind ja mit Jesus durch unheimlich viel gegangen. Also sie hatten 3 Jahre lang ganz intensive Gemeinschaft mit Jesus, wo sie ständig mit ihm zusammen waren. Sie haben das gegessen, was er gegessen hat. Sie haben dort geschlafen, wo er geschlafen hat. Sie waren immer dort, wo Jesus mit seinem Wirken war. Und dann stirbt Jesus plötzlich auf furchtbare Weise und alle Hoffnungen sind zerstört. Ich hätte gern mal von den Jüngern gewusst, wie sie dieses Passahlamm gegessen haben an dem Samstag nach Karfreitag, weil das muss für sie ja unheimlich, also alle Hoffnungen zerstört, Jesus ist gestorben. Und dann am Sonntag steht Jesus von den Toten auf, also nochmal alles komplett verändert. Und Jesus ist wieder da, aber er ist nicht derselbe, er ist verwandelt. Jesus begegnet seinen Jüngern in diesen 40 Tagen und dann ruft er sie zusammen und dann fährt Jesus in den Himmel auf und jetzt ist er wieder weg. Also wieder ist nochmal alles neu und die, also in der Apostelgeschichte steht, dass Jesus aufgefahren ist und dann sind Engel da und die den Jüngern sagen, okay, also ihr müsst nicht nach oben gucken, Jesus kommt wieder. Und zwar genauso, wie ihr ihn habt auffahren sehen, genauso kommt er zurück. Also das heißt, sie haben jetzt wieder diese Hoffnung, Jesus kommt zurück. Aber wann wird denn das sein? Weil das hat ihnen niemand gesagt. Und also ihr seht, für die Jünger ist das halt ein ständiges Hin und Her, alle möglichen Gefühle abwechselnd und einfach viel Ungewissheit. Jetzt auch wieder nach der Himmelfahrt, weil Jesus ihnen gesagt hat, bleibt zusammen. Und er hat ihnen den Hinweis gegeben, es passiert da noch was an Pfingsten. Aber jetzt in dem Moment sind sie ja da drin, dass Jesus schon zum zweiten Mal von ihnen weggenommen wurde. Und ja, ich denke, also für die Jünger war das wahrscheinlich gar nicht so einfach. Und wenn wir uns jetzt fragen, was bedeutet denn die Himmelfahrt für Jesus? Weil er ist ja der aufgefahren ist in den Himmel. Und ich habe mir gedacht, lass uns mal 3 Aspekte von dieser Himmelfahrt besprechen. Und zwar einmal Jesus als Prophet, dann Jesus als Priester und zum Schluss Jesus als König. Weil alle die 3 Aspekte haben was mit dem Himmelfahrtstag zu tun. Ja, Jesus als Prophet. Und zwar, es ist ja so, die biblische Prophetie, also da könnte man wahrscheinlich eine ganze Predigtreihe drüber machen, denn es ist ein unheimlich komplexes Thema mit unheimlichen viel Facetten. Und wir machen es uns jetzt mal ganz einfach und nehmen die einfachste Definition von Prophet. Ja, also das ist die Person, die Gottes Botschaft weitergibt. Ja, also eine Botschaft von Jesus, von Gott an uns. Und das Besondere bei Jesus ist, dass bei ihm sein Wesen, seine Worte und seine Taten im Einklang waren. Ja, dass er wirklich das gepredigt hat, was er auch in seinen Taten getan hat. Denn ansonsten wäre das ja den Jüngern aufgefallen, wenn sie 3 Jahre so intensiv mit Jesus gelebt haben. Ja, wenn er was predigt und das hinterher nicht lebt, also das wäre ja wirklich aufgefallen den Jüngern. Ja, und das heißt, Jesus hat zwar Wasser in Wein verwandelt, aber wenn er Wasser gepredigt hat, dann hat er auch Wasser getrunken. Ja, also das heißt, also für Jesus war halt diese Einheit von seinem Wesen, von seinen Worten, von seinen Taten, das war halt auch die Besonderheit in seinem prophetischen Wirken. Und in dem, wie er gepredigt hat, hatte er diese verschiedenen Schritte. Also es ging darum, Gott zu erkennen, seine Sünden zu bekennen, mit Gott versöhnt zu werden und in eine Beziehung zu ihm, mit Gott zu treten. Und zwar nicht nur für die Person selber, aber auch für die Gemeinschaft, in der sie lebt. Also wir können das zum Beispiel sehen in der Geschichte von der blutflüssigen Frau, die Jesus berührt und gesund wird. Ja, und also das heißt, ihr Glauben hat eigentlich gereicht und sie wäre gesund gewesen. Aber Jesus ruft sie trotzdem noch, weil er will, dass sie auch mit Jesus in Beziehung tritt, dass sie ihn kennenlernt und dass die ganze Gemeinschaft sieht, dass diese Frau, ja, die aufgrund ihrer Krankheit aus der Gemeinschaft ausgeschlossen war, geheilt wurde und dass sie wieder ein vollständiger Teil der Gemeinschaft ist. Und diese Geschichte endet ja damit, dass Jesus dieser Frau sagt, er nennt sie Tochter. Und das ist die einzige Geschichte in dem ganzen Evangelium, wo Jesus eine Frau als Tochter anspricht. Er spricht keinen Mann als Sohn an, sondern es ist nur diese Geschichte, wo er Jesus zum Ausdruck bringt. Du bist geheilt, aber du bist auch versöhnt mit mir, mit Gott. Du bist Gottes Tochter und du bist versöhnt mit der Gemeinschaft. Also das ist dieser ganzheitliche Aspekt, was Jesus den Menschen vermitteln will, die mit ihm in Kontakt kommen. Und Jesus ist deshalb auch mehr als ein Prophet. Also Jesus bringt nicht nur die Botschaft, sondern Jesus ist bereit, diese Botschaft zu verkörpern. Jesus ist bereit, am Kreuz zu sterben, damit die ganze Menschheit versöhnt ist. Und Jesus wirkt weiter durch den Heiligen Geist. Also dieses prophetische Wort von Gott ist immer noch da für uns. Jesus redet in unsere eigenen Herzen, Jesus redet in unsere Gemeinschaft als Gemeinde und Jesus redet in die ganze Welt durch den Heiligen Geist. Dann das zweite ist Jesus als Priester und da haben wir den Hebräerbrief, der unheimlich detailliert darüber redet, wie das alles, also warum Jesus unser Priester ist, der für uns bei Gott einsteht. Und hier, ich habe jetzt einfach mal nur die Hebräer 4, 15 bis 16 rausgepickt aus der neuen Genfer Übersetzung, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Danke an das Musikteam. Wir hatten ein Lied, wo es um den Thron Gottes geht. Ja, Jesus ist der hohe Priester, der uns versteht, weil er selber Mensch war, weil er selber versucht wurde, weil er weiß, wie es uns geht in unseren Versuchungen, in unseren Beziehungen, weil er weiß, dass das Leben als Mensch nicht immer einfach ist. Und Jesus ist unser hoher Priester, der uns beim Vater vertritt, der auf dem Thron sitzt. Und deswegen ist der Weg zum Thron für uns frei. Wir müssen keine Opfer bringen, weil Jesus das ein und für alle Mal für uns gemacht hat. Wir brauchen keinen anderen Mittler als Jesus. Und deswegen ist der Weg für uns zum Thron frei, mit unseren Anliegen, wenn mit dem, was wir vor Gott bringen müssen, wollen. Und ja, da ist Jesus unser Priester, der auf dem Thron sitzt und für uns einsteht. Und zum Schluss kommen wir jetzt zu dem Predigttext. Das hat eine Weile gedauert. das ist Offenbarung 4, 8 bis 11. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, Er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erwiesen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge, nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Das ist Jesus Christus. Und Johannes hatte ja nur unsere menschlichen Worte, um das zu beschreiben. Also wahrscheinlich war das noch viel herrlicher, noch viel überwältigender, als er mit Worten beschreiben konnte. Aber das ist die Beschreibung, die wir haben von Jesus als dem König, der auf dem Thron sitzt, der in Herrlichkeit ist, der von Lob und Dank umgeben wird, von diesen Menschen, von diesen Wesen, die um ihn herum sind, die ständig heilig, heilig, heilig rufen. Und es gibt hier drei Sachen, die mir aufgefallen sind bei Jesus auf dem Thron. Das erste ist, dass Jesus der Herr der Schöpfung ist. Ja, und das wird ja im Vers 11 ganz deutlich gemacht. Jesus ist der Herr der Herrlichkeit und Jesus ist der Herr der Zukunft. Und lasst uns mal anfangen mit Jesus als dem Herrn der Schöpfung. Ja, da habe ich noch einen Bibeltext mitgebracht aus Kolosser 1, Vers 15 und 16. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Das ist Jesus als Herr der Schöpfung, der alles kommt von Jesus, alles geht zurück zu Jesus, Jesus erhält alles, Jesus ist der Herrscher über alles. Und das ist einfach schön für uns zu wissen, dass diese ganze Welt mit allem, was uns Mühe macht, mit allem, was schwierig ist, mit allem, was schön ist, wofür wir Gott preisen können, alles kommt von Jesus, alles geht zu Jesus zurück und Jesus erhält das alles. Und auch wenn es Sachen sind, die gegen seinen Willen laufen, wenn es Sachen sind, die uns Mühe machen, ja, Jesus hat das trotzdem in der Hand und Jesus ist geduldig, weil er will, dass jeder zur Umkehr kommt, dass jeder zu Jesus zurückkommt. Und Jesus ist der Herr dieser Schöpfung und er wird sie am Ende zu einem guten Ende führen. Dann, Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Und wir haben das gesehen im vorangegangenen Bibeltext mit diesem Lobpreis, alle dieser Wesen, alle der Menschen, der 24 Ältesten, die ihre Kronen ablegen, sich niederwerfen, Jesus danken und ihn anbeten. Wahrscheinlich in Worten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf, auf diesen Moment, wenn ich da vor Jesus stehe und damit einstimmen kann. Und es ist auch irgendwie tröstlich zu sehen, dass alle fallen nieder, alle legen ihre Kronen ab. Und das gilt auch für alle Herrscher, für alle Diktatoren, für alle Kriegstreiber und für alle, die es gut meinen und wo dann doch was Schlechtes hinterher rauskommt. Auch die müssen müssen ihre Kronen, ihre Herrschaft vor Jesus ablegen. Und Jesus ist der, der Macht und Gewalt über sie hat. Und zum Schluss noch Jesus als der Herr der Zukunft. Und wir sehen das in dem Bibeltext, dass diese Wesen sagen, Jesus ist der, der war, der, der ist und der, der kommt. Und da spannt sich der Bogen wieder zur Wiederkunft von Jesus. Und da stehen wir drin mit den Jüngern von Jesus, weil sie wussten ja auch nur, Jesus kommt irgendwann wieder, aber wir wissen nicht wann. Ja, die Jünger wussten es nicht, wir wissen es nicht. Die Jünger hätten wahrscheinlich gedacht, also bis zum Jahr 2022 ist Jesus schon längst wiedergekommen. Aber es ist immer noch nicht passiert und wir wissen es nicht, wann es passieren wird, aber wir haben diese Erwartung und wir wissen, Jesus ist der Herr der Zukunft und deswegen müssen wir keine Angst vor der Zukunft haben, egal was passiert. Und es gibt keine Garantie, dass für uns immer alles glatt und rosig läuft. Wir wissen nicht, wie viel wir leiden müssen in unserem Leben oder bis Jesus wiederkommt. Aber was wir wissen, ist, dass am Ende von allem, am Ende von unserem Leben steht Jesus da. Denn auch wir gehen zu Jesus zurück. Und ja, also ich finde das eine sehr tröstliche Vorstellung, zu wissen, dass Jesus die Zukunft in seinen Händen hält. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, also was bedeutet denn jetzt dieses Himmelfahrtsfest eigentlich für uns? Ist, dass wir wissen dürfen, Jesus herrscht als König, er hat alles in der Hand, auch wenn wir denken, naja, er müsste doch handeln und warum dauert das so lange, wieso besteht dieser Zustand noch, ja, aber wir dürfen wissen, Jesus ist der König, Jesus ist unser Fürsprecher, ja, unser Weg zum Thron ist offen, Jesus wirkt in der Welt, durch den Heiligen Geist. Ja, Jesus wirkt in der Welt, weil er der König und der Herrscher ist. Und Jesus kommt wieder. Und darauf dürfen wir uns freuen, auch wenn wir nicht wissen, wann das passiert. Und ja, wenn wir jetzt zum apostolischen Glaubensbekenntnis zurückkommen, dann steht da am Ende von diesem Teil, wo es halt um diese ganze Lebensstrecke von Jesus geht, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das ist unsere Hoffnung für diese Welt, jetzt wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist und wo er zur Rechten des Vaters sitzt, das ist unsere Hoffnung, dass Jesus zurückkehrt und dass er ja, die Lebenden und die Toten richten wird. Danke.